Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, dein Podcast für besseres und effektives Arbeiten. Und heute mit einem Gast, nämlich der Anna Langheiter aus Wien, ist sie uns zugeschaltet. Und diese Folge dürfte besonders interessant sein für alle, die sich nicht nur methodisch für Agilität interessieren, sondern auch aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Trainers, Beraters, Coaches. Anna ist Spezialistin für das Thema Trainingsdesign. Also, wie schaffe ich denn eigentlich ein Training so zu designen, dass die Menschen da Freude dran haben, dass sie das, was gelehrt wird, dann auch mitnehmen und dass sie den Transfer schaffen? Sie hat ein Buch geschrieben, ist Pionierin, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum und erzählt uns jede Menge über das Thema Trainingsdesign. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Los geht's. Herzlich willkommen, Anna Langheiter. Schön, dass du heute da bist.
Danke, dass ich eingeladen bin.
Ja, Mensch, ich habe mich im Vorfeld ein bisschen erkundigt über dich. So, und du bist vom Beruf Trainingsdesignerin. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Das ist sehr interessant und darüber sprechen wir auch noch. Liebe Zuhörer, es geht ja in diesem Podcast um Agilität, Unboxing Agile. Und da sprechen wir ganz viel über die methodische Sicht. Aber heute gehen wir mal in die didaktische Sicht. Also wie schaffe ich es nicht nur, das Methodische irgendwie zu verstehen, sondern ganz viele Trainer oder Berater oder andere Berufsgruppen hören es ja auch zu, die sich dann vielleicht auch fragen, ja, wie kann ich es denn schaffen, dass mein Training so spitze wird, dass das die Leute im besten Fall auch noch verstehen und ich mein Wissen weitergeben kann. Und genau deswegen bist du heute da, Anna. Du wurdest uns weiterempfohlen von einem Hörer und ich bin sehr froh drum, denn im Vorgespräch haben wir schon ganz viele lustige Momente miteinander verbracht. Ich habe so das Gefühl, mit dir kann man sehr gut lachen.
Oh ja.
Wie es gleich zu hören ist an deinem Dialekt, kommst du nicht aus Deutschland, glaube ich, sondern aus Österreich. Erzähl doch mal ein paar Wörter, ein paar Sätze über dich.
Ja, tatsächlich bin ich gebürtige Österreicherin, ursprünglich aus Tirol und zwischen mit Leidenschaft in Wien, beheimatet im wichtigsten Bezirk. Bei uns gibt's die Otterkringer Brauerei und noch viel berühmter in Deutschland die Mannerschnittenfabrik, ist ungefähr 5 Minuten fußläufig von hier. Was gibt's zu sagen? Trainingsdesignerin, ja. Ich komme ursprünglich aus einem anderen Feld, Lean Six Sigma. Ja, das ist ein bisschen anschlussfähig bei den Agile-Menschen, wobei Six Sigma ja eher so strukturiert abgeht. Und der Chef hat damals gemeint, naja, das nächste Training machst du. Und dann haben wir trainieren müssen, dürfen. Ja, und habe gleich einmal gemerkt, trainieren finde ich super, aber Trainingskonzepte schreiben noch viel mehr. Mhm. Und habe damals mit tatsächlich aus dem Bauch raus Trainings entwickelt, und damals schon gemerkt, man kann Trainings schön interaktiv machen, man kann die spannend machen, lebendig machen, andocken an die Lebenswelt der Teilnehmenden. Mhm. Ja, und das war der Einstieg und das ist 1989 passiert.
1989, das heißt, du bist schon lange im Game, wie man sagen könnte.
Ich bin sozusagen lange im Game, ja, und so richtig selbstständig gemacht erst 2005, also Jahre später. Mhm. Und mit Trainingsdesign als offiziellen Titel tatsächlich erst seit 5 Jahren am Markt. Weil ich immer gesagt habe, ich bin Trainerin und by the way, ich entwickle auch Trainings, also ich designe auch. Mhm. Und irgendwann hat mir jemand geholfen, das umzudrehen und zu sagen, ich bin Trainingsdesignerin und ich trainiere auch. Und das war irrsinnig cooler Schritt für mich, weil das, was ich tatsächlich viel intuitiv gemacht habe, auch einen Namen bekommen hat, eine Struktur bekommen hat. Und damit bin ich jetzt gut am Markt.
Aber ist nicht jeder Trainer auch gleichzeitig Trainingsdesigner?
Eine gute Frage. Ich sag nein. Und zwar unterscheide ich definitiv zwischen zwei Professionen. Der eine ist für mich der Trainer. Das ist für mich die Person, die echt im Raum steht und trainiert. Und der Trainingsdesigner, das ist der, der sich Gedanken macht, damit es überhaupt klappt, aber auch, also damit Training stattfinden kann. Aber der überlegt sich auch, wie kann ich den Transfer gestalten? Wie kann ich Training evaluieren? Also wie kann ich diese Nachhaltigkeit schaffen? Und damit das passiert, braucht er auch eine vernünftige, vernünftige Trainingsbedarfsanalyse. Er muss mal schauen, was braucht die Zielgruppe wirklich? Reduziert, es heißt so schön didaktische Reduktion, Fachbegriff, reduziert die Inhalte auf das, was die Teilnehmer wirklich brauchen. Und jede Zielgruppe braucht was anderes. Und jetzt noch einmal zurück zu den beiden Rollen. Der Trainer steht im Raum, der Designer macht den Rest Und bei uns, im deutschsprachigen Raum, ist es oft eine Person. Ja, aber genau. Es gibt Menschen, die können toll trainieren, aber nicht so gut designen. Es gibt Leute, die können super designen, sind nicht so tolle Trainer. Deswegen darf man die Rollen trennen. Und in Amerika, ich war auf einem großen Kongress mit 11.000 Leuten in Amerika, da gibt's gleich einmal die Möglichkeit, die Frage, wie viel von euch im Raum von 300 Leuten, wie viel von euch sind nur Trainingsdesigner? Und da zeigen 200 Leute auf. Das heißt, in Amerika ist die Profession des Designers tatsächlich eine eigene Berufsgruppe. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Und ich fände es schön, wenn wir das schaffen würden, dass man das in zwei Berufsgruppen sieht und dass die Rolle des Designers auch adäquat bezahlt wird oder dass nur der Designer gebucht wird, um das Training dann intern auszurollen.
Und okay. Und sag mal, wie schafft man es denn praktisch, den Designer vom Trainer zu trennen? Also wir haben tatsächlich hier bei Hello Agile immer wieder die Frage, wer macht denn jetzt eigentlich oder wenn wir jetzt ein Training standardisieren, so rum, ja? Ja. Schaffen wir es so zu standardisieren, dass es jeder halten kann?
Genau.
Und das ist eine sehr relevante Frage, weil ich zum Beispiel traue mir nicht zu, ein Training zu halten, was irgendjemand anderes konzipiert hat oder designt hat. Da müsste man das vielleicht nochmal ein bisschen abtrennen, weil dann ja auch vielleicht die Inhalte so sind, dass ich die gar nicht wiedergeben kann, weil ich zum Beispiel das Fachwissen gar nicht habe. Oder ist das abgetrennt vom Design? Also wo ist genau die Trennung zwischen Designer und zwischen Trainer?
Also der Trainer ist für mich wirklich die Person, die im Raum steht. Punkt. Ja. Also wenn du ein Scrum-Training hältst zum Beispiel und du stehst im Raum vor deinen Teilnehmern oder im Moment wahrscheinlich remote, ja, und du trainierst und du hast die Teilnehmer bei dir, dann bist für mich der Trainer. Alles andere macht der Designer. Jetzt, wenn du sagst, standardisiertes Training, ist es genau das Baby, ja, was ja so schwierig ist, weil der Designer soll sich Gedanken machen über die Zielgruppe, er fügt das Training zusammen und soll sich auch Gedanken machen, wer wird es denn trainieren? Und je nachdem, wer es trainiert, mache ich als Designerin aber auch Gedanken, was brauchen die im Vorfeld an Informationen? Wie schwierig oder wie leicht können Übungen sein im Training, damit das die Trainer überhaupt trainieren können? Wenn bei euch lauter Agile-Menschen herumlaufen, dann werde ich gewisse Dinge nicht erklären müssen. Wenn ich aber Training ausrolle, von mir aus auch weltweit, und die in Australien, die wissen gar nicht, was sie da trainieren müssen, muss es ein Training vorher geben oder Information oder ein Buch oder irgendein Material, damit die sich so weit updaten und einlesen können, damit sie überhaupt trainierfähig sind. Beziehungsweise bei mir gibt's halt dann Trainerhandbücher, die je nach Trainerzielgruppe unterschiedlich tief geschrieben sind.
Aber in die Trainingsdidaktik, nicht in die Fachlichkeit. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen ein fiktives Training, das nennt sich agiles Basiscamp und es dauert 3 Tage. So, und das will ich global ausrollen. Ja. Und da sind jetzt die coolsten agilen Tools und Methoden drin, nämlich Scrum, Kanban und OKR und agiles Mindset, meinetwegen. So, das heißt also, der Trainingsdesigner, der geht natürlich hin, analysiert die Zielgruppe und baut das didaktisch so auf. Aber braucht er auch den fachlichen Hintergrund, um zu sagen, okay, da machen wir jetzt den OKR-Theorie-Slot und da machen wir jetzt eine Übung. Also ich versuche das immer noch so für mich ein bisschen ein Bild zu bekommen, was denn der Designer eigentlich macht und wo seine Aufgabe endet.
Eine super Frage. Also das ist ja genau die Frage, ist, wie viel Know-how muss der Trainingsdesigner von dem Fach überhaupt haben, mit dem er arbeitet? Und ich sage, der Trainingsdesigner braucht am Beginn des Projekts 0 Ahnung. Der braucht kein Fachwissen, aber ich sage immer, so eine gewisse Affinität zum Thema ist hilfreich. Also wenn man mir zum Beispiel gibt, Schraubtechnik und ich habe Bock auf Schraubtechnik, dann kann ich das als Designer machen, weil ich werde im Zuge des Projekts wahnsinnig viel Inhalte lernen über Schraubtechnik. Wenn zu mir aber jemand sagt, Anna, Physik und Chemie, da war ich in der Schule immer schon ganz schlecht, dann werde ich so ein Projekt einfach nicht annehmen. So, das war der erste Teil. Also, man braucht kein echtes Fachwissen, man braucht die Affinität. Wenn wenn es jetzt dieses Thema wäre, agiles Basecamp, sehr schöner Name, dann ist die Frage, woher kriege ich die Inhalte als Designerin? Und wir nehmen jetzt mal an, ich hätte keine Ahnung. Mhm. Würde ich mit euren Fachexperten mich zusammensetzen, würde das Wissen aus euren Köpfen saugen. Wenn ihr es noch nicht habt, würde ich Bücher lesen, Filme anschauen. Ich würde mal auf YouTube reinziehen, was ich finde. Ich würde mal Kollegen suchen, die da drin sind, und würde schauen, dass ich mal so viel Wissen wie irgend möglich aufbauen kann. Mhm. Ja, leichter geht es natürlich, wenn ihr mir Fachwissen gebt, aber irgendwann einmal habe ich etwas, das nenne ich den Content Container. Also da, wo alle Inhalte drin liegen. Und das ist riesig. Also ich lese mir dann ein Wissen an oder ich akquiriere Wissen, sagen wir es mal so, bis es für mich so strukturiert ist, dass ich sagen kann, okay, basierend auf diesem Content Container kann ich sagen, okay, jetzt weiß ich genug, damit ich weiß, die Zielgruppe braucht das und kann Designen anfangen. Und von da geht's dann hinunter. Und irgendwoher muss das Wissen kommen. Von mir, von euch, von einem Dritten. Aber wir brauchen eine Basis. Und wenn ich die einmal habe, dann können wir runtergehen und sagen, okay, die Anna weiß viel, ihr wisst viel, was braucht die Zielgruppe wirklich? Und dann wird didaktisch reduziert.
Okay. Das heißt also, dass der Designer und der Trainer auch im Zweifel viel zusammenarbeiten und das gemeinsam entwickeln können. Weil ich kann mir vorstellen, dass der Designer sich dann, also gerade wenn er irgendwie keine Ahnung so wirklich hat vom Thema, dann auch ein bisschen alleingelassen fühlt und das dann auch ein riesengroßes Projekt wird, ne?
Genau, so ist es. Es wird ein riesengroßes Projekt und in Amerika, also sind wir entweder die Trainer, mit denen ich zusammenarbeite, oder noch lieber die echten Fachexperten. Also wer sind die Fachexperten, die mir dieses Wissen geben können? In Amerika gibt es einen schönen Ausdruck dafür, das ist das SME, ja, Subject Matter Expert. Und die Zusammenarbeit mit diesen Subject Matter Experts, das ist so eine Kernaufgabe in einem Trainingsdesignprozess, weil es wirklich immer darum geht, was ist das Wissen, das wir weitergeben wollen. Und das muss man aufbauen. Mhm. Und für mich fängt Trainingsdesign immer erst in dem Moment wo diese Inhalte fixiert sind. Und erst wenn wir ganz genau wissen, welche Inhalte wird es geben, dann dürfen wir erst kreativ werden. Und das ist halt leider für manche frustrierend, weil Trainingsdesign, da glauben immer alle, das ist ein furchtbar kreativer Prozess, aber es ist leider ganz viel strukturiertes Erarbeiten und Abarbeiten von Dingen.
Okay, und von der Zielgruppe her stelle ich mir das so vor, dass Trainingsdesigner vor allen Dingen dann zum Einsatz kommen, wenn es wirklich, wie du am Beispiel gesagt hast, ein Training zu Design gibt, was dann meinetwegen von irgendeinem Konzern aus der HR-Abteilung kommt und was dann global ausgerollt werden soll. Oder kann man das auch jetzt machen, wenn man sagt, okay, möchte irgendwie ein neues Training aufsetzen und das möchte ich 5-mal im Jahr halten oder sowas. Gibt es da Unterschiede oder kann man das eine machen, das andere nicht?
Also das Konzept, so wie ich es entwickelt habe, gilt überall, Punkt. Und es geht genauso für Trainer, die ein Training neu aufsetzen und einfach einmal sagen, okay, ich hätte es gern strukturierter, ich hätte es gern wiederholbarer geplant, ich hätte gern einen coolen Ablauf, ich brauche wieder mal neue Ideen, wie ich mein Training machen kann. Das ist für den einzelnen Trainer. Und geht hin bis zum Konzern, die sagen, wir haben keine interne Ressource oder wir hätten gerne mal einen externen Input und wir wollen das Training designen und weltweit ausrollen. Da braucht es ja dann für so weltweiten Rollout auch noch einmal die Idee, welche Trainer werden es sein. Akquirieren wir eine Firma, die weltweit Trainer hat, oder, was ich immer empfehle, schauen wir, dass wir intern Menschen ausbilden können, die das Wissen weitergeben. Weil jeder Mensch, der Wissen weitergibt, lernt automatisch was dabei. Ich kann OKR nur erklären, wenn ich es, trainieren, wenn ich es selber verstanden habe. Ich kann Scrum nur gut erklären, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Und deswegen ist es total cool, wenn Menschen, die dann schon irgendwo sitzen, in Australien oder Südamerika und Scrum gemacht haben, die zu trainieren, auszubilden, ist optimal. Dann kriegen sie das didaktische Know-how, wie man gut trainiert, und geben ihr Wissen weiter intern, so wie es auch im Unternehmen funktioniert.
Ja, jetzt hast du schon angesprochen, dass du da ein Framework oder einen Prozess entwickelt hast. Du hast da auch ein Buch geschrieben, Trainingsdesign, passenderweise. Genau. bist damit, glaube ich, auch so ziemlich die einzige oder der einzige Autor mit so einem Buch, zumindest hier in unserem deutschsprachigen Raum, ne?
Genau.
Willst du darüber mal was erzählen? Also mich würde tatsächlich dieser Prozess interessieren. Und du bildest ja, um das vorwegzunehmen, auch Weiterbildung an zum Trainingsdesigner. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin schon Trainer lange Jahre, ich möchte jetzt auch Trainingsdesigner werden, dann entwickle ich ja dieses agile Basecamp, um da mal irgendwie bei zu bleiben. Und welchen Prozess? Du hast ganz viel von Zielgruppe gesprochen. Führ uns da mal so ein bisschen durch.
Okay, danke dir, ja. Also Trainingsdesign besteht bei mir aus 4 Prozessen. Und der erste Prozess, der heißt Designprozess, und da geht es um die Basis für alles, das wäre die Trainingsbedarfsanalyse. Und was ich selber erlebe, ist ich kriege E-Mails, da stehen 3 Bullet Points und dann schreiben mir Menschen, erstellen Sie mir ein Angebot. Und ich sage inzwischen nein, weil ich habe keine Ahnung, was es geht, auch wenn es mein Kernthema wäre, wie Trainingsdesign oder Train the Trainer. Da gibt es so viele Nuancen. Das heißt, immer ganz, ganz sauber die Trainingsbedarfsanalyse machen. Und das ist dann die Basis für allem, was ich in dem Designprojekt mache.
Okay, und Trainingsbedarfsanalyse heißt also, was sind vor allen Dingen, was ist das Ziel der Zielgruppe, aus welchem Umfeld kommen die, was brauchen die, was stellen die sich vor, was glauben sie zu brauchen, was brauchen sie wirklich? Wahrscheinlich sowas.
Das kann passieren, genau. Also die Trainingsbedarfsanalyse hat bei mir immer 7 Felder. Es gibt ein Canvas dafür, auf den bin ich stolz, weil der macht das Leben so einfach. Es ist immer die Ausgangssituation und wo will der Kunde hin? Warum will er Training? Ich meine, ist Training die richtige Lösung, ist ja schon die Frage. Dann habe ich die Zielgruppe mit allem, was du gerade gesagt hast. Also wer sind die, was können die schon, was haben die an Vorwissen, welche Altersgruppe, welches Vorwissen und so weiter. Dann aber auch das Thema, welche Lernziele gibt's überhaupt? Was sollen sie wissen? Was sollen sie verstanden haben? Also du hast gesagt, agiles Mindset. Das sollen sie verstanden haben. Aber auch, was sollen sie anwenden können? Wenn die Teilnehmer aus deinem agilen Basecamp rausgehen, was sollen die dann tun können? Ja, sollen die Scrum erklären können? Sollen sie Scrum anwenden können? Sollen sie Kanban täglich nutzen? Nur mit sich, mit ihrem Team, bei meinem Unternehmen? Das sind für mich so Kernfragen. Und wenn ich das weiß, kann ich weiterarbeiten. Dann gibt es das Feld Inhalte. Welche Inhalte möchte der Auftraggeber, dass geschult werden? Und wenn der Auftraggeber schon weiß, was da drin ist, dann kann er mal sich ja eh sagen, brauche ich nicht drüber nachdenken. Und das ist meine Lieblingsfrage, weil die haben oft ganz viel zum Thema Inhalte im Kopf, aber wenig zum Thema, wo soll es eigentlich hingehen, die Reise. Also das ist so spannend immer. Und dann natürlich Transfer. Liebes Unternehmen, was können wir vor dem Training tun, damit das Training gut unterstützt wird? Was können wir nachher tun? Und wie werden Sie Transfer unterstützen? Meine Lieblingsfrage übrigens. Weil die immer sagen, was heißt, wir müssen Transfer unterstützen? Naja, aber ohne Unternehmen wird es nicht gehen. Der Teilnehmer fällt aus dem Training raus. Und wenn dann die Führungskraft sagt, das ist zwar nett, du hast was gelernt, aber nicht bei uns, dann wird nichts passieren. Und deswegen ist diese Transferfrage so extrem wichtig. Und wenn wir das geklärt haben, dann das Thema evaluieren. Wie werden wir es evaluieren? Einfach nur mit einem Happy Sheet? Oder dürfen wir 8 Wochen nach dem Training noch einmal ein Live-Online-Training machen und die Teilnehmer fragen, was ist gelungen und so weiter? Und natürlich das Organisatorische. Wo wird es stattfinden? Wann wird es stattfinden und so weiter? Aber das ist so die Trainingsbedarfsanalyse als Basis für alles.
Und als Canvas?
Und als Canvas. Gibt es ja ein Canvas und ja, genau.
Kann man sich das auch irgendwo runterladen oder braucht man dafür dein Buch?
Das ist gerade eine ganz gute Frage, aber alle, die mir eine E-Mail schicken wollen, denen schicke ich einen Canvas zurück. Die E-Mail-Adresse ist al@annalankheiter.com, respektive wenn du das runterladen oder raufladen kannst beim Podcast, können wir das gern dort machen.
Also ich werde jetzt auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Sehr gut, genau.
Deine E-Mail-Adresse und dann meldet sich jeder bei dir, der so einen Canvas haben möchte. Ich bin auf jeden Fall der Erste, der sich da meldet.
Du kannst es gleich auf die Shownotes hochladen von mir aus. Sehr gerne.
Ja, cool, okay. Und dann, das ist praktisch ein Teil von dem ersten Prozess, dem Designprozess.
Genau. Und der zweite vom ersten Prozess ist dieses Thema Inhalte und das haben wir gerade so toll besprochen. Wenn ich weiß, wo die Reise hingeht, dann kann ich mir denken, welche Inhalte braucht man, in welcher Tiefe und wer kann sie liefern? Ich, das Unternehmen, Experten, keine Ahnung wer, die braucht die Inhalte und dann kann ich ins Kreative gehen, ins Grobplan erstellen, didaktisch reduzieren. sodass irgendwann die Inhalte fix sind und dann gilt die Regel Form follows Function, alte Designregel. Wenn nämlich die Inhalte fertig sind, dann dürfen wir kreativ werden. Mhm. Und dann steige ich ein in den zweiten Prozess und der heißt Trainingsprozess. Das heißt, ich fange an mit einer strukturierten Vorgehensweise, mal zu überlegen, wenn wir das erste Modul, die ersten 90 Minuten schulen wollen, was sind Inhalte, was soll im Modul an Lernzielen drin sein und wie können wir diese Inhalte didaktisch gut umsetzen. Also links steht dann immer für mich Lernziele pro Modul plus Inhalte und rechts steht, wie können wir es cool einleiten, können wir eine Story erzählen, können wir einen Film zeigen, können wir mit Schätzfragen arbeiten. Hm. Wie bringen wir die Inhalte interaktiv rüber? Und interaktiv heißt eben nicht tot durch PowerPoint, sondern mit, möglicherweise mit Interaktionen, mit Spielen unter Anführungszeichen. Also, wie kann man das cool machen? Gerade im Agilitätsbereich kann man so viel tolle Lernerfahrungen anbieten, Inhalte rüberbringen. Der dritte Bereich wäre Erfahrung, die sollen das üben. Also cool, sie haben was gelernt. Zum Beispiel, sie haben gelernt, was ist Kanban? Und dann sollen sie aber bitte gleich üben, und zwar im Training, wenn irgend möglich. Sie sollen es erfahren haben, erlebt haben. Sie sollen sagen, ja, finde ich cool, kann ich anwenden. Die dürfen auch sagen, na, ich glaube, das passt nicht zu mir. Und der Trainer kann nachsteuern. Der Trainer kann sagen, aha, okay, da ist noch was unklar, was können wir jetzt tun? Und der vierte Schritt ist der Transfer. Jetzt hast du was über Kanban gelernt. Wann glaubst du, lieber Teilnehmer, wirst du das anwenden können? Mhm. Und das sind so die vier Schritte, die in einem Modul wichtig sind. Und dann beim Trainingsprozess gibt es noch vier, aber die sind fast klar. Das ist Training beginnen, beenden und auch so hin und wieder so Aktivierungsspiele reinzubauen.
Hm. Damit, und diese Module, die finden dann praktisch bei jedem einzelnen Themenblock statt, sodass genau. Dass man immer wieder diese Module durchläuft und immer wieder nicht nur Trainingsmaterial rüberbringt, sondern auch für den Transfer sorgt, für das Verankern des Wissens sorgt. Und diese
Verschiebung. Ganz genau so ist es. Und mir geht es wirklich darum, dass man immer drauf schaut, so wenig Inhalte rüberbringen wie nötig und so viel üben wie irgendwie möglich. Und wenn man jetzt meine Handbewegung sehen würde, dann wäre es Information ganz klein und Erfahrung ganz viel, sodass die Menschen wirklich Zeit kriegen, das selber zu erleben, durchzumachen und eine Entscheidung treffen zu können, wie, ja, will ich anwenden und wie.
Ist das auch, weil tatsächlich steht auf meinem Fragenkatalog hier noch sowas wie, was kann man denn an einem Training alles falsch machen? Würdest du sagen, dass sowas etwas unter den Top 3 ist, dass man einfach viel zu viel Vorlesung, viel zu wenig Interaktion macht?
Definitiv, definitiv. Was ich nämlich teilweise selber noch erlebe, ist, dass Dinge als Training verkauft wurden, wo Menschen dann 1 Stunden oder auch 3 Stunden PowerPoint-Vorträge halten und glauben, die Teilnehmer merken sich was. Das ist unmöglich. Also das, ja, schade.
Und in dem Zusammenhang auch, das hast du jetzt auch ein paar Mal betont, dass man eben rauskürzt, sodass nur noch die Essenz praktisch von dem überbleibt, was wir eigentlich brauchen oder wollen.
Genau. Und das ist gerade für Fachexperten oft die schwierigste Übung, weil die zu Recht sagen, alles ist wichtig. Aber die haben ja oft 15, 20, 25 Jahre Erfahrung mit dem Thema. Ja, klar, jemand, der in Arbeitsrecht arbeitet zum Beispiel, sagt, das ist alles wichtig, es kann alles passieren. Und dann sage ich, aber du, die Zielgruppe, das sind junge Führungskräfte, die sind gerade einmal 6 Monate Führungskraft. Was ist für die jetzt wirklich wichtig? Und mit dem Wissen sagen die oft, aha, ja, okay, hast recht. Also ich glaube, das brauchen sie wirklich nicht. Und das brauchen sie wahrscheinlich auch nicht, aber das ist wirklich wichtig, sage ich genau, um dieses wenig Wichtige rüberzubringen, damit das auch wirklich dann hängen bleibt.
Okay, und jetzt haben wir, wenn ich richtig mitgezählt habe, von diesen 4 Prozessen noch 2 über.
Genau, so ist es. Der dritte ist der Transferprozess. Mhm. Der Transferprozess, der fängt, viele Leute glauben, Transfer fängt an, wenn der Teilnehmer aus dem Training rauskommt. Mhm. Für mich fängt er vorher an. Was kann ich vorher schon tun vor dem Training, damit die gut teilnehmen können? Und ein Beispiel ist, ich mache ja auch Trainerseminare, dass der Teilnehmer darf nur ins Seminar, wenn er ein Projekt mit hat, also ein Trainingsprojekt, das er nachher trainieren muss. Das heißt, er wird vorbereitet, er hat ein Projekt mit, wir klären das ab im Live-Online-Training, dann kommt er ins Training selbst und im Training machen wir alles an diesem Projekt. Das heißt, der Transfer ist ein bisschen eingebaut, weil er immer an seinem Training arbeitet. So Stück für Stück für Stück immer Information von mir, wie mache ich es in meinem Training? Information von mir, wie mache ich es im Training? Dann kommt er aus dem Training raus und dann ist die Frage, wie kann man Transfer begleiten? Wo habe ich als Trainingsdesigner und oder Trainer die Möglichkeit, den Teilnehmenden zu begleiten? Zum Beispiel Live-Online-Training, Videos nachschicken, Lernaufgaben nachschicken oder in meinem Beispiel, die müssen eh trainiert, ja? Und dann der letzte Schritt im Transfer, was tut das Unternehmen, damit die das anwenden dürfen? Und das ist total unterschätzt und so wichtig. Die wichtigste Person im Transfer ist die Führungskraft. Und Führungskräfte wissen oft gar nicht, wie unglaublich wichtig ihre Rolle an der Stelle ist, dass der Teilnehmer zurückkommt und gefragt wird, was hast denn du gelernt? Was möchtest du denn anwenden? Was steht denn auf deiner Liste, was du umsetzen möchtest? Wie kann ich dich dabei unterstützen, das zu tun? Also nur eine Geschichte, aber das andere, wer hat der Teilnehmer überhaupt Kapazität, das umzusetzen? In seinem Leben. Ist es überhaupt wichtig für die Organisation, dass er das tut, ja?
Und das ist also, aber auch schon Teil vom, wahrscheinlich vom Briefing, wenn der Trainer praktisch oder wenn das Training in irgendeiner Art und Weise zustande kommt, dass man diesen dritten Prozess des Transfers schon so weit abklopft, dass es dann noch sichergestellt ist, dass es im Unternehmen noch weitergeht.
Genau. Also schön wäre es, und ich gestehe, das gelingt nicht gar so immer, ja? Ja. Aber ich bin echt dran, zumindest im Bewusstwerdungsprozess, dass ich immer wieder sage, es ist mir schon bewusst, dass wenn der rauskommt, dass er Betreuung braucht, wer könnte das sein? Und es muss nicht zwingend die Führungskraft sein, es kann auch ein Kollege sein, aber dann ist es wichtig, dass man das einbindet, dass der Kollege Bescheid weiß, dass er eine Rolle hat und dass er da mithilft.
Okay, verstehe. Und dann haben wir noch den vierten Prozess.
Der Evaluierungsprozess, das ist wenn wir immer evaluieren würden, ja, da würde man oft rausfinden, dass das nicht so funktioniert mit dem Training. Und dann würden die, dann machen sie gern eines, also wenn sie evaluieren, machen sie gern, und es funktioniert nicht, machen sie gern eines, sie sagen, Training hat nicht funktioniert. Und gut ist es eben deswegen nicht nur zu evaluieren, was ist im Training passiert, sondern auch die äußeren Rahmenbedingungen zu evaluieren und zu sagen, naja, wie schaut's denn aus? Glaubst du, die Führungskraft wird hilfreich sein? Glaubst du, das ist wichtig in der Organisation? Glaubst du hast genug Kapazität? Weil dann kann man parallel abklopfen, einerseits, wie war das Training? Hat der Trainer beigetragen, dass ich gut lernen konnte? Habe ich beigetragen beim Lernen? Und man kann gleichzeitig drauf schauen, na, wie geht's denn, wie sind die Rahmenbedingungen für die Umsetzung? Und wenn man so evaluiert, dann wird es ganz spannend. Weil dann kann man sagen, Training, ja, da können wir noch da und dort vielleicht schrauben. Aber ich glaube, ihr liebes Unternehmen, ihr müsst ganz woanders schrauben. Ihr müsst da schrauben, wo der Teilnehmer die Kapazität bekommt. Da schrauben, wo er nicht unterstützt wird. Und auch das ist ein Bewusstmachungsprozess derzeit. Weil da schaut man nicht so gern hin, weil evaluieren ist mühsam. Evaluieren heißt Daten messen, Daten erheben, Daten auswerten, hinschauen, Schlüsse ziehen, verändern. Und das ist manchmal schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn das, also die größte Schwierigkeit stelle ich mir vor, das Ganze auch irgendwie zu verkaufen. Ne? Wenn jetzt Kunde XY zu mir kommt und sagt, Mensch, wir würden gerne Training machen und ich dann nicht nur sagen würde, alles klar, das Training kostet so und so viel und dann viel Spaß, machen wir so, sondern auch, okay, zum Training gehört aber für mich auch einmal, dass wir natürlich am Anfang irgendwie eine Analyse machen. Da brauche ich Sie auch, liebe Führungskraft, zu. Dann danach kümmern wir uns noch um den Transfer oder schon in der Vorbereitung. Und danach evaluieren wir das über einen Prozess, der vielleicht ein halbes Jahr dauert oder sowas. Dann sind ja viele schon wahrscheinlich überfordert und sagen, okay, vielen Dank, wir hören uns dann nochmal.
Das ist es, das stimmt. Wobei, evaluieren kann ja auch das Unternehmen. Also das ist ja ein Prozess, den ich nicht zwingend mitverkaufe. Also ich muss jetzt das machen, ja, sondern mir ist eigentlich viel lieber, denen zu helfen, die richtigen Dinge zu evaluieren und dann können sie es selber machen. Und dann kann man schon beim nächsten Auftrag wieder sagen, sie haben evaluiert, was ist rausgekommen, an welcher Schraube drehe ich und an welcher Schraube wollen sie drehen. Ja, so, dass es einmal ins Bewusstsein kommt. Bei ganz großen unternehmensverändernden Projekten würde ich auf jeden Fall raten zu evaluieren. Bei kleinen Dingen reicht es ja tatsächlich, 8-12 Wochen nach dem Training mit den Teilnehmern zu sprechen und zu sagen, wie ist es euch gegangen, hat es geholfen, Habt ihr es angewendet? Ja, nein, warum nicht? Ja, was hättet ihr gebraucht? Ist auch eine Evaluierung, aber kleiner gejunkt, ja.
Okay, okay. Und jetzt, ich sehe auf deiner Website, dass du das natürlich auch nicht nur als Buch das Ganze irgendwie zusammengefasst hast, sondern dass du eben auch ein Training anbietest, nämlich eben diese Weiterbildung zum Trainingsdesigner. Jetzt die erste Frage, warum Weiterbildung und nicht Ausbildung? Muss man dazu Trainer sein, um Trainingsdesigner zu werden?
Genau. Also die Erfahrung hat gezeigt, es ist günstig, wenn man zuerst Trainer ist, um ein Trainingsdesigner zu werden, weil so ein Grundverständnis, wie Training funktioniert, wie es sich anfühlt im Seminarraum, ein bisschen eine Idee zu haben, wie lange Übungen dauern. Also wie lange dauert ein Brainstorming in einem Seminarraum, wo ich wissen will, was Menschen zum Thema Meeting-Moderation wissen. Da ist gut, wenn man so ein bisschen Handwerkszeuge in der Hand hat und sagt, okay, habe ich schon gemacht im Seminarraum, ich weiß, wie man mit Gruppen agiert. Weil das schule ich nicht. Also diese typischen Trainerinhalten, Umgang mit schwierigen Seminarsituationen, Visualisierung und so weiter, das schule ich im Trainingsdesigner nicht. Sondern es geht mir wirklich darum, diese vier Prozesse zu beleuchten und dieses Gesamtverständnis rüberzubringen, was brauchst, um richtig gutes, interaktives, transferwirksames Training zu entwickeln.
Ja, okay, verstehe. Und jetzt meine zweite Frage ist nämlich, warum, aber zum Teil hast du das natürlich schon selbst beantwortet, braucht man zweimal drei Tage, was ja dann insgesamt schon eine ganze Menge Holz ist, was man dann, was ich als Trainer in Zeit investieren muss, um ja das zu verstehen, was du eben beschreibst oder was du eben weitergibst.
Das stimmt und ihr könnt eigentlich zwei Tage dranhängen.
Ja, da sind wir wieder bei also,
Es ist für viele, also viele Trainer denken sich sicher auch, Mensch, noch einmal sechs Tage, ich trainiere seit 10, 15 Jahren, ja. Und gleichzeitig habe ich ja die Erfahrung gemacht, gerade solche Menschen sagen, wow, wie cool, da öffnet sich für mich ein komplett neues Spektrum. Ganz viele denken Training nur auf die Zeit, wo man im Raum ist. Für die zwei Tage oder die drei Tage, die man vielleicht da jetzt wirklich bei den Teilnehmenden ist. Aber es tut sich so viel mehr auf, nämlich die Gründlichkeit, die Struktur. Sie dürfen auch im Training an ihren Projekten arbeiten und sie sehen ja bei den anderen Teilnehmenden, wie die arbeiten. Also ist auch dieser Austausch zwischen Teilnehmern super. Und die Aha-Effekte waren immer groß. Also bei allen, sagen wir mal so. Und das ist einfach die Einbettung in ein größeres Bild. Ich glaube, das ist es, was mir so am Herzen liegt. Es ist nicht nur das Training, es ist nicht nur der Trainingsprozess, sondern dieses Transfer-Evaluieren. Warum? Weil ich als Trainerin früher wahnsinnig frustriert war, wenn ich merke, ich mache da jetzt zwei Tage Training und habe das Gefühl, die gehen raus und werden nichts mitnehmen. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen, also ich ist flapsig formuliert, die gehen über die Schwelle des Seminarraums und so cool das für die war, sie werden nichts anwenden. Und ich finde es so schade, weil da kriegt Training einen schlechten Ruf. Wir könnten so viel Gutes tun, wenn es gut eingebettet wäre. Und genau das ist mit Trainingsdesign. Die echte Kontakt mit den Teilnehmenden eingebettet in ihre Umwelt, sodass sie es wirklich anwenden, wenn sie wollen, ja, also wenn sie das wichtig erachten, wenn sie wollen, dass es auch verwendet wird und dass sie die Zeit zur Umsetzung kriegen. Das ist das Trainingsdesign dann.
Ja, das fände ich fast schon ein schönes Schlusswort, aber jetzt haben wir natürlich eine besondere Situation, nämlich die ganze Welt scheint sich ein bisschen zu verändern von Präsenztrainings hin zu Online-Trainings. Da hast du doch bestimmt auch eine Antwort drauf. Oder wie gehen wir damit um? Gibt's da andere Mechaniken oder gelten die vier Prozesse danach nach wie vor?
Ah, danke für die Frage. Ja, ich wollte ganz, ganz woanders gerade einsteigen. Die Prozesse gelten nach wie vor und das ist das Coole dran, dass egal, ob ich Blended Learning entwickle, Präsenztraining entwickle, ob ich hybride Konzept habe oder ob ich rein auf Online Learner Journeys gehe, das funktioniert immer. Weil ich muss ja immer schauen, wer ist die Zielgruppe, welche Inhalte, fast noch knackiger übrigens online als im Seminarraum, wie trainiere ich es? Klar, da gelten aber andere Gegebenheiten beim Online, aber im Prinzip die Struktur ist genau die gleiche. Transfer, genau das gleiche und evaluieren auch. Also das war das Coole dran, dass das Buch, das tatsächlich vor 5 Jahren eher für die Präsenzwelt geschrieben wurde, komplett taugt auch für, oder der Prozess taugt komplett auch für diese ganze neue Welt.
Mhm. Ja, das glaube ich. Nur der ja, also für mich jetzt mehr oder weniger Kern, nämlich das eigentliche Design, also als Teil von diesem Designprozess, da werden ja wahrscheinlich andere Mechaniken einfach oder andere Tools genutzt, um sowas wie eine Interaktion hinzubekommen. Aber das liegt dann ob bei einem anderen Feld oder macht das, ja, das macht ja eigentlich auch der Designer, ne? Aber der muss sich dann irgendwie andere Methodiken und Vehikel ausdenken, oder?
Oh ja, die Designer sind meiner Ansicht nach jetzt gerade grob gefragt, nämlich einzusteigen in diese Online-Welt, auszuprobieren, was funktioniert da und was funktioniert nicht. Und ich mache es tatsächlich jetzt sehr intensiv, indem ich mich ganz viel zu anderen Kollegen in Trainings setze, also bei oder selber so Austausch fördere, wo man Sachen ausprobieren. Also gerade ihr in der agilen Welt, ihr wisst es, es gibt Spiele, die funktionieren total toll im Seminarraum. Und gleichzeitig gibt es ja schon ganz viel zum Thema agil spielen online. Und da einfach ausprobieren, erleben. Nämlich ich finde dieses als Teilnehmer erlebt haben oder als Trainer durchgeführt zu haben, das braucht man, damit man jetzt gut designen kann. Weil ich hätte mich bei vielen Dingen online total verschätzt. Also meine Erfahrung aus online ist, man braucht ein Drittel mehr Zeit oder, wenn man die nicht hat, ist halt ein Drittel weniger Inhalt. Und das bewusst zu sein, das weiß man nur, wenn man es erlebt hat. Sonst kann man nicht cool designen gerade.
Ja,
und auch die Tagesrhythmen verschieben. Ich sage, Klassiker ist, im Seminarraum habe ich vier Module eineinhalb Stunden, so der Klassiker halt. Das geht online nicht, weil die Teilnehmenden einfach mehr Pausen brauchen. Das heißt, ich bin jetzt auf 3 Modulen am Tag. Und so Dinge, ja, gut, da ändert sich die Welt brutal, aber die grundsätzliche Struktur, wie man Trainings designt, die ist gleich geblieben.
Okay. Mhm. Und hast du einen Tipp oder eine Tools, die du nutzt, um die ganzen Trainings oder um die Designs abzubilden? Also macht man das einfach mit einer Excel-Liste, wo man dann die Trainingsziele, die Uhrzeiten und was dahinter schreibt? Oder gibt's da Tools, die du empfiehlst oder auch nutzt?
Also tatsächlich habe ich es bis vor kurzem tatsächlich mit Word und Excel durchgemacht, weil es für mich die ich meine, ich habe 2006 damit angefangen, ganz intensiv zu arbeiten und damals war so coole Sachen nicht am Markt. Ich habe jetzt neulich 2 Tools getestet. Das eine ist die sogenannte Methodenkartothek. Die haben ein Tool kreiert, mit dem man das Training ganz cool abbilden kann. Und wer gut Englisch kann, dem lege ich Session Lab ans Herz. Also das eine ist methoden-kartothek.de und das zweite ist sessionlab.com. Beide sind ganz tolle Online-Tools, mit denen man Trainings abbilden kann und zwar kann man auch Inhalte hinterlegen und das finde ich halt total cool. Das heißt nicht nur den Ablauf, sondern man kann Inhalte hinterlegen, man kann die Übungsanleitungen hinterlegen und das absolut Abgefahrene ist, wenn man ja für mehrere designt, also ich sage jetzt europaweiter oder weltweiter Rollout oder im Unternehmen, wenn ihr Änderungen habt an einer Stelle, dann war bisher das Problem, wie kriegen alle die Änderungen mit. Jetzt ändere ich das einmalig im Tool und wenn der, sagen wir mal, die PowerPoint-Präsentation wieder aufmacht, dann ist da einfach ein neuer Text und dann ist das die Folie und die ist zu schulen. Und ich kann sogar nachvollziehen, wer wann welche Änderung gemacht hat. Also das finde ich großartig und das sind auch die einzigen 2, die ich, glaube ich, so getestet habe in letzter Zeit.
Ja, das heißt
die
also, ja.
Sind. Also man merkt wirklich, der Markt hat nachgezogen und ganz einfache Tools, also eigentlich leicht zu bedienen.
Ja, das heißt aber, dein Trainingsdesign-Framework ist erstmal nicht unbedingt gebunden an solche coolen neuen Tools, aber die geben uns auf jeden Fall, wenn wir über Trainings sprechen und Trainingskonzeption und Design, eine Erleichterung.
Absolut, kann ich echt empfehlen.
Ja, okay, sehr schön. Ja, vielen Dank. Also ich habe heute eine ganze Menge gelernt über Trainingsdesign. Allein, dass es diesen Begriff schon mal gibt, ne? Also tatsächlich benutzen wir ganz oft das Thema Framework Design, wenn wir zu einem Kunden kommen und sagen, bei dir passt vielleicht nicht Scrum, auch nicht Kanban, aber lass uns mal für dich dein Framework designen. Aber genauso hat das natürlich auch Platz, wenn wir über Trainings sprechen. Und wie du anfangs erwähnt hast, ist ja Trainingsdesign, wenn wir uns global das ganze Thema betrachten, ja durchaus schon ein Begriff, der irgendwie etabliert ist. Und du bist auf der Mission, den hier im deutschsprachigen Raum zu etablieren, oder?
Das ist mein Ziel, genau. In Amerika heißt, ich möchte es nur ergänzen, noch, es heißt in Amerika Instructional Design. Mhm. Und Trainingsdesign ist tatsächlich der deutschsprachige Begriff, den ich dann übers Buch auch eingeführt habe.
Okay, dann in diesem Sinne, schön, Anna, dich heute im Podcast kennengelernt zu haben. Schön, dass du da warst und dass wir alle relativ viel Neues über Trainingsdesign erfahren haben. Wenn ihr mehr von Anna erfahren wollt, dann schreibt ihr eine E-Mail an al@anna. Ja, ich kann meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Sag du es nochmal.
al@annalankheiter.com.
Genau. Und da kriegt ihr natürlich auch diese 7-Felder-Canvas bezüglich der Trainingsbedarfsanalyse, auf die ich ganz, ganz heiß bin. Alles Weitere erfahrt ihr in den Shownotes, auch wie ihr Anna kontaktieren könnt. Und wenn ihr diese Folge, diesen Podcast mögt, dann folgt uns doch überall da, wo man uns folgen kann und liked uns da, wo man es liken kann. Jetzt übrigens ganz neu auch auf LinkedIn. Genau, dann sage ich Anna, vielen Dank, dass du da warst und dir noch eine ganz tolle Zeit und viel Erfolg und ich bin mir sicher, wir beide hören noch voneinander.
Ganz lieben Dank für die Einladung.
Also, ciao, ciao.
Bye, bye.